ARD.
Mit Anke Engelke und Christian Tesitz im Winter früh. Und du, Liebling, wie war der Tag?
Oh,
wie war der Tag?
Oh,
wie war der Tag, Liebling?
Liebling.
Hallo, Anke Engelke.
Ach, kommst du gerade vom Joggen? Hallo, ja. Christian, bist du ein bisschen... Hallo, aber oh, das ist anstrengend. Wieder 17 ja, wirklich, Kilometer in Bestzeit. Das
ist auch wieder eine Hitze. So, wir beginnen jetzt mit unseren etwas kürzeren Ausgaben über den Sommer. Auch die nächsten 2-3 Wochen werden wir ein paar voraufgezeichnete haben, unsere sogenannten Summer Shorts, damit wir aber einfach da sind und quasi über den Sommer retten. Und dann aber Anfang August geht's wieder mit voller Power weiter. Jetzt sind wir ein bisschen kürzer, haben auch ganz viel Zeit für die Mails von den Lieblingen während der nächsten Wochen. Und und heute am Montag gibt's natürlich auch ein paar andere Geschichten, die wir so erlebt haben. Und ich musste so, du erinnerst dich an Amanda Lear, oder?
Oh, ja, natürlich.
Ich weiß auch, wie ich drauf kam, ich musste gerade überlegen. Meine Freundin Silvi aus Berlin, die hat eine Freundin besucht in der Nähe von Figueras, glaube ich, in Spanien. Mhm. Und dann habe ich so geguckt, was gibt es denn da Interessantes? Und da gibt es ein Salvador Dalí-Museum zum Beispiel.
Die waren mal zusammen, so lustig.
Ja, Salvador Dalí, der große surrealistische Künstler mit dem Schnäuzbart. Was ist das, so ein gezwirbelter Bart?
Der geht so der ging so nach oben, der Schnäuzer. Ja. So dünn gezwirbelt nach oben, gen Himmel. Und wer jetzt gerade kein Bild von ihm vor Augen hat, also so sah er aus und die Bilder, die er gemalt hat, ihr müsst euch einfach vorstellen, Wüstenlandschaften, sehr surrealistisch und überall liegen Uhren rum, die schmelzen. Ihr müsst euch einfach eine Taschenuhr vorstellen, die auf einem Ast liegt und die schmilzt in der Sonne. Zack, Salvador Dalí.
Salvador Dalí.
Sag mir mal von Amanda Lear einen Song. Mir fällt gerade...
Also, das war... I'm the queen of Chinatown.
Go down, go down to the queen of Chinatown. Stimmt.
Ja, das war Amanda Lear. Das war, glaube ich, ihr Durchbruch. Disco-Jahre, irgendwie Ende der 70er, große Disco-Phase.
Ja.
Queen of Chinatown mit dieser rauchigen Stimme. Und der andere Hit, und den kann ich aber gar nicht singen, das war Follow Me.
Follow Me, hat immer nur gesagt.
Mir
fällt auch keine Melodie ein, du hast recht.
Ich habe sie als junges Kind oder als Teenager miterlebt, aber die war ja so viel. Die hat Gedichte geschrieben, sie war Model, sie war Sängerin, Schauspielerin, Moderatorin, Malerin. Also wirklich so ein Allround-Talent. Mhm. Ich muss gerade überlegen, ob sie noch lebt, aber ich glaube...
Amanda Lear. Ich fand die so faszinierend als Kind, habe ich gedacht, also erstmal ist es so eine Schönheit. Und man denkt, diese tiefe Stimme, wie kann eine Stimme so tief sein? Also ich war immer, sie hat mir sehr imponiert.
Es gab ja auch ganz viele Gerüchte, die sich dann hartnäckig gehalten haben, dass sie eigentlich ein Mann war.
Ach so, dass sie transsexuell war.
Gab es damals, stand auch in der Bravo und so.
Okay.
Also pass auf. So. Und ich wollte mal kurz gucken, was ist eigentlich mit Amanda Lear? Lebt sie noch?
Mhm.
Also ich kam durch die Erzählung von Silvi, irgendwie Salvador Dalí Museum oder Haus, wo er gewohnt hat. Mhm. Und da habe ich gesagt, echt, der war echt wirklich mit Amanda Lear zusammen. Das war schon damals total irre, dass die mit so einem berühmten Maler zusammen lebte, was auch immer sie hatten. Es ist
oder eine
nicht
Muse
ganz klar.
War. Mhm.
Also sie war definitiv eine Muse, das ist offiziell. Mhm. Ob da mehr war oder nicht, denn es gab auch noch eine Ehefrau,
okay.
Gala. Deswegen, man weiß es nicht, auf jeden Fall. Dann habe ich nachgeschaut bei Wikipedia und da steht dann, also erstmal, ich glaube, sie lebt noch. Alles cool. So, und jetzt steht da. Amanda Lear. Klammer auf. Geboren, ne, das kleine Sternchen. Ja. 18. November oder 18. Juli 1939.
Lustig.
Oder 1941. Oder 1946. Oder 1950 in Saigon. Oder Hongkong. Oder Hanoi. Klammer zu. Ist eine britisch-französische Sängerin, französisch-britische Sängerin, Malerin, bla bla bla.
Nein.
Wie lustig ist das denn bitte? Ich musste so lachen, als ich das gesehen habe. 18. Juli oder 18. November. Oder 1941 oder 1946. Oder da, oder da.
Also, das bedeutet, wir sind ja TKKG. Das heißt also, die möchte nicht, dass man das weiß, denn sonst würde sie ja drüber sprechen, sagen, dann und dann bin ich dort und dort geboren. Sie möchte das nicht. Sie möchte so ein bisschen mysteriös vielleicht auch sein.
Ich vermute mal schon, denn woher sie kommt, wo sie aufgewachsen ist, kein Mensch weiß das so wirklich.
Das heißt, wir können jetzt auch gar nicht sagen, wie alt sie heute ist.
Nein, natürlich
kann man
das nicht
sagen. Wir wissen ja nicht, wann sie geboren wurde.
Naja, entweder 1909, immerhin, es schwankt zwischen 39 und 50. Also
das ist aber ein großer, das ist aber ein sehr großer Rahmen. Also sie ist entweder zwischen 39 und 50.
Und 50, das sind so die offiziellen Daten dabei.
Wikipedia. Okay. Ja, zwischen 86 und 75.
Ja, es ist einfach nur kurios. Mhm. Und ihr erstes Interview im deutschen Fernsehen hatte sie...
Mit Ilja Richter.
Nein, bei der Mutter der deutschen Talkshows.
Bei der Mutter der deutschen Talkshows.
Ja, da waren wir auch neulich.
Nicht bei 3 nach 9.
Ja, bei 3 nach 9 hatte sie ihr erstes Interview. Die Carmen Thomas war damals die Interviewerin.
Ja.
Und Amanda Lear hat dort erzählt, in 3 nach 9, dass ihre Mutter Russin und ihr Vater ein britischer Seemann gewesen sei. Und beide Eltern sind aber tot. Und dann hat sie, die Carmen, sie auch befragt zu den Gerüchten, dass sie als Junge geboren wurde.
Ja.
Dann hat sie diese Behauptung zurückgewiesen als verrückte Idee eines Journalisten.
Ja.
Später habe sie dann allerdings gesagt, Dalí habe die Idee ursprünglich zu Publicity-Zwecken entwickelt.
Ups.
Du siehst, also da gibt es schon 2 Versionen angeblich.
Sie ist ein Mysterium. Sie ist ein Mysterium.
Ja. Dann hatte sie einmal einen Auftritt, 1969 war das, als Manneka in Der Kommissar. Diese Krimiserie von damals.
Wow, was für eine bunte Hündin.
Ja, da, auch sehr lustig. Pass auf, das ist auch ganz witzig. Habe ich noch gefunden in dem Artikel. Mhm. 1971 ja. Posierte sie am Kreuz und als blinde Nonne in der Dezemberausgabe der Vogue,
That's
die von
scandal.
Salvador Dalí gestaltet wurde. Ja, Dalí hat wohl die Vogue damals gestaltet und er hat sie dann als blinde Nonne am Kreuz posieren lassen.
Das ist ja unerhört.
Das ist alles kurios, aber eigentlich eine sensationelle Person. Und hat, heißt es noch, 1973 moderierte Amanda Lear in der Rolle der Octobriana David Bowies 1980 Floor Show. Ich weiß nicht, ob das eine Live-Tour war von Bowie, seine Floor Show. Auf jeden Fall moderierte sie da in der Rolle der Octobriana. Ich weiß nicht, wer Octobriana ist. Und eventuell, man heißt es auch, hatte sie eine Beziehung mit David Bowie. Und er animierte sie zum Singen. Das sind, wie gesagt, alles Gerüchte um Amanda Lear herum. Eine echt spannende Person auf jeden Fall, oder?
Ganz spannende Person. Was haben wir auch für ein Glück gehabt, diese imposanten Figuren zu erleben in der Kunst, in der Popwelt. Ich habe mich neulich wieder ein bisschen beschäftigt mit Grace Jones.
Okay.
Auch das, so ein Phänomen, weißt du, so ungreifbar und so anders und neu und keiner Norm entsprechend und so offen für die Kunst, ne? Also in einem weißen Kleid aufgetreten, einem überdimensionalen, sie musste auf einer hohen Leiter stehen, um dieses Kleid überhaupt anziehen zu können und das ragte wie so ein Ballkleid zu allen Seiten und Keith Haring hat dieses Kleid gestaltet in seiner typischen
Alrighty.
Art, dann auch gestaltet, also toll, Amanda Lear, hab lange nicht mehr über die nachgedacht.
Ja, oder können wir kurz den Follow Me reinhalten?
So follow me, just follow me.
Ja, das ist Amanda Lear. Also phänomenal.
Aber
eigentlich.
Die muss doch auch eigentlich nochmal ein Comeback haben. Alles wird doch irgendwann aufgewärmt und bei manchen Sachen freut man sich und denkt, oh, endlich hat das jemand entdeckt. Und wenn es nur so ein kleiner Teil ist aus dem Song und den dann geloopt oder weiß ich nicht, Coverversion, whatever.
Sie ist auch mal in der DDR aufgetreten in Ein Kessel Buntes.
Whoops.
Also auch da haben sie Gold. Und 2016 gab es wohl mal wieder ein Album von ihr.
Oh.
Let Me Entertain You hieß dieses Album.
Ja, mit Robbie Williams Cover Songs.
Ja, frag mich nicht. Ach so, und dann gibt es 2021, gab es wohl auch ein Album, Tuberose. 2014, My Happiness. 2012, I Don't Like Disco.
Lustig.
Ja, aber keine Ahnung, was das so... Ich glaube, es gab jetzt keine Single-Auskopplung mehr. Aber es gab wohl Alben von ihr. Sie hat wohl noch ein bisschen Musik gemacht.
Wow.
Ja, frag mich nicht. Ja, auf jeden Fall, heute ist sie vor allem, glaube ich, Malerin. 2000 gab es eine Ausstellung in der Torch Gallery
siehst
in Amsterdam.
Siehst du gerade Bilder, die sie gemalt hat? Haben die was mit Dalís Kunststil zu tun?
Kann ich nicht sehen. Sie sieht sich heute in der Nachfolge der Künstlergruppe Nabis um Pierre Bonnard.
Okay.
Ja, und wichtiger Vertreter des Fauvismus, wie Paul Gauguin oder Paul Cézanne. Mhm. Dabei wechselte sie Stil, Techniken und Chalets. 2019 stellte sie ihre Bilder im Chalet Müri in Bern aus. Mhm. Ja, Gast war Ursula Andres, die Schauspielerin. Soweit zu Amanda Lear. Wow. Das war einfach a blast from the past, wie es ja mal so schön heißt im Englischen. A blast from the past.
Aber ich habe auch eine tolle Geschichte für dich. Pass auf. Hast du schon mal... du kennst den Song Staying Alive von Bee Gees.
Ja.
Staying Alive, Staying Alive.
Kannst du die erste Strophe singen?
Nein. Dann geht es um die Uhrzeit auf jeden Fall, mit In the Morning oder sowas. When I wake up, irgendwas mit Wake up in the Morning.
Oh, das ist kompletter Punktabzug. Da kommt nicht eines dieser Wörter vor.
Okay, Staying Alive.
Well, you can tell by the way I use my walk.
Ja.
Well, you can tell by the way I use my walk.
I'm a woman's man, no time to talk.
Ah, das ist so locker, weißt du? Oh. Ist das nicht Swag?
I don't know. Pass auf. Aber der ist sehr rätselhaft, der Text. Deswegen bitte ich dich jetzt um Übersetzung.
Aha.
Well, you can tell by the way I use my walk, I'm a woman's man, no time to talk. Mhm. Also an der Art, wie ich gehe, kannst du sehen.
Ich bin Frauentyp.
Ich red nicht lang. Ich schnack nicht lang. The music loud and the women warm. I've been kicked around since I was born.
Okay.
The music loud and the women warm. I've been kicked around since I was born.
Aha, laute Musik, warme Frauen. Ich bin von Anfang an, von Geburt an herumgeschubst worden.
Wichtige Info, als der Text geschrieben wurde, ging es auch darum, New York ein bisschen, das Leben in New York ein bisschen zu spiegeln, dass es tough ist, dass es hart ist, in New York zu leben. Bei dem Videoshoot, ich meine, wir reden von einem Song, weiß ich denn aus welchem Jahr, das habe ich mir das auch.
Na, Ende 70er Jahre. Ist das nicht rein zufällig, dass wir beide hier mit Disco-Era Ende 70er
ankommen? Ich weiß auch nicht, was heute los ist. Wir scheinen
aber wie
sehr
lustig
gut,
ist das denn
wir
eigentlich?
Wir sind verbunden. Das
ist die gleiche Zeit, Follow Me und Saturday Night Fever.
Wann war denn Staying Alive, in welchem Jahr?
Naja, ich schätze mal 78, 79. Das war Donna Summer, Hot Stuff, Chiquitita, aber weißt du, das war so die Zeit.
Wow.
Ich glaube, wir reden von zwischen 76 und 79.
Unsere Blütezeit, da waren wir richtig unterwegs, weißt du noch?
Absolut.
Hatte ich gerade meinen Führerschein. So, pass auf. Wir wollen über New York sprechen in diesem Song. Es gibt ein Video zu Staying Alive. Da siehst du die drei Brüder, die Gibb-Brüder, die aus Australien sind und deswegen auch so funny reden. Die siehst du gehen, nur noch Barry lebt ja leider.
Ja.
Und die siehst du gehen und die gehen so... Man denkt so, ist es New York? Ist es nicht New York? Nein, es ist ein Videoshoot gewesen in den MGM-Studios, das sollte so ein bisschen aussehen wie Subway und so ein bisschen die Straßen von New York. Und gegenüber an dem Filmset wurde der Film Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club gedreht. Parallel. Jetzt kommst du. Also die Beatles und die Bee Gees zeitgleich bei den MGM-Studios. So, jetzt kommen wir zur Bridge. Ne? Also wir haben die erste Strophe gerade gehört. Jetzt kommt die sogenannte Bridge, die Überleitung zum Refrain. And now it's all right, it's okay. You may look the other way, but we can try to understand. Ne? And it's all right, it's okay. You may look the other way, but we can try to understand. Wichtige Zeile. The New York Times effect on man.
Aha.
Ne, was die, und jetzt, die meinen nicht die Zeitung, sondern was die Zeiten in New York für einen Effekt haben auf Menschen. Ne? Also, es ist alles okay und du kannst auch weggucken.
Ist das Times groß oder klein geschrieben?
New York Times, alles drei groß geschrieben und, also meinst du, es ist die Zeitung gemeint?
Also ich sag mal so, wenn alles drei groß geschrieben ist kann
Zeitung?
Es eigentlich nur die Zeitung sein. Oder es ist eben ganz bewusst ein Wortspiel. Aber
ich glaube
eigentlich
das.
Kann
du
es nur
recht.
Die Zeitung sein.
Ja, okay. Und
aber
jetzt
trotzdem,
kommt der,
was gibt das für einen Sinn?
Ja, du, es, was in New York los ist, ist hart und das Leben ist nicht leicht. Jetzt kommt der Refrain. Kannst du den singen? Staying Alive. Was singen die da?
Ha, ha,
nee,
ha,
was singen die
ha,
für einen Text
staying
davor?
Staying Alive, Staying Alive.
Dieses staying, was ist das? Was singen die da? So, da steht man nämlich
whether
schön.
Whether your brother, was it brother?
Ja.
Whether you're a brother. Ist es das?
Ja.
Whether you're a brother or a mother or a mother.
Sehr gut. Du bist ganz nah dran. Soll ich sagen?
Ja.
Whether you're a brother or whether you're a mother, we're staying alive. Staying. Whether you're a brother or whether you're a mother.
Das habe ich.
Ist das nicht irre?
Whether you're a brother or whether you're a mother, you're staying alive. Staying alive.
Ha. Feel the city breaking and everybody's shaking. Feel the city breaking and everybody's shaking. Staying alive, staying alive. So, Schnitt. Jetzt hören wir, wie Barry Gibb über diesen Song spricht. Und er sagt, wir kommen aus einer Zeit, oder gerade auch als wir, ihr müsst verstehen, wir waren Flower Power Leute. Verstehst du, wir lebten zu einer Zeit und haben zu einer Zeit Musik gemacht und die haben ja alles gemacht. Die haben ja diesen engen Falsetto-Satzgesang gemacht, zu dritt gesungen. Die haben ja Disco gemacht. Die haben mit Massachusetts ging's ja los. Weißt du, einfach softer Softpop. Die haben alles gemacht. Die Bandbreite ist so groß bei denen. Ich finde die Bee Gees phänomenal. Und Barry Gibb hat in einem Interview gesagt, Leute, es war alles möglich. Wir waren in der Flower Power Zeit. Ich erinnere mich. Einmal bin ich Fahrstuhl gefahren und Eric Clapton war mit dem Fahrstuhl irgendwie bei der Plattenfirma. I don't know. Studio, weiß ich nicht. Eric was a cowboy and I was a priest. Also Eric Clapton, der Gitarrist, verkleidet als Cowboy. Ich sah aus wie ein Priester. Weißt du, wir sind einfach London. Da sind wir auf einen Dingsbumsmarkt. Wo hat man Klamotten gekauft in London? Da sind wir auf jeden Fall hin und haben
Portobello Road.
Da
Carnaby Street.
Wir waren verrückt drauf, Leute. Flower Power. Du konntest alles anziehen. Es war egal.
Camden Market.
Ja, es war ganz egal, wie du ausgesehen hast. Es waren wilde Zeiten. Es waren verrückte Zeiten. So sahen sie also aus. Jetzt sind wir wieder bei Stayin' Alive. Dann haben sie diesen Song gemacht und sie brauchten, als sie im Studio saßen, brauchten sie eine Drum. Und der Schlagzeuger ist kurzfristig ausgefallen, weil seine Mutter verstorben war. Da hieß es, scheiße, wir müssen die Aufnahme heute aber in Kasten kriegen. Wir sind schon sehr weit. Was machen wir? Komm, Drum Machine. Alle erstmal so, nee, Drum Machine immer blöd, klingt so synthetisch, passt nicht zu uns. Doch, doch, doch. Oder nee, warte mal. Wir haben doch Night Fever schon aufgenommen. Night Fever. Da waren doch die Drums ganz geil. Können wir das nicht irgendwie loopen? Komm, hier, spiel mir das mal vor. Okay, nur die Drums von Night Fever. Ja, die sind ganz geil. Komm, hier, diesen Teil nehme ich da raus und den loop ich jetzt und dann haben wir schon mal eine Grundlage und dann klingt das Schlagzeug schon mal geil. PS, der war so geil, dieser Drum-Loop, dass sie den später genommen haben für More Than a Woman, gleich auch mitgenommen, und für I Am a Woman in Love, nur in verschiedenen Tempi, verstehst du?
Barbara Streisand.
Nur leicht ein bisschen was verändert an Tempo. Und jetzt kommen wir zu dem Tempo von Stayin' Alive. Alle wissen, dass man an diesen Song denken soll, bei was?
Ja, wenn man eine Person reanimiert,
ja.
Da gibt es mehrere Songs.
Und das
Stayin'
ist der
Alive ist einer und der andere ist Highway to Hell.
So, und bei Stayin' Alive ist klar, alle wissen, das sind 103 oder 104 Beats per Minute. Und das ist genau das Tempo, mit dem du jemanden mit beiden Händen gefaltet, dann ne, Hände zusammen und dann auf den Brustkorb drücken sollst, um jemanden zu reanimieren. Alles hat sich aber erst ergeben, als der Song schon einige Jahrzehnte alt war. Aber der Song heißt Stayin' Alive.
Ja.
Und Barry Gibb hat erzählt, wie oft kommen Leute auf ihn zu und sagen, ich danke euch für diesen Song. Ich habe meinen Vater, meine Mutter, einen Bekannten, einen Freund, einen fremden Menschen wiederbelebt mit diesem Song im Kopf. Weil klar ist, wenn du den im Kopf hast, bist du im richtigen Rhythmus, im richtigen Tempo. Und dann jedes Mal sagt er, hält er kurz inne und denkt, und wir wussten nicht, dass wir diesen Song, den wir Stayin' Alive genannt haben, weil wir an New York gedacht haben, an die rauen Straßen von New York, an das raue Leben dort, dass dieser Song Leben retten wird. Bleib am Leben, stay alive, staying alive. Ich finde das phänomenal, dass sich das erst später daraus ergeben hat. Jetzt noch, auch ganz lustig, John Travolta, der ja in dem Film Night Fever so viel tanzt, der hörte den Song und sagte, Stayin' Alive, oh Leute, der ist mir, ich kann nicht dazu tanzen, der ist mir irgendwie vom Rhythmus her, ich kann. Und dann hieß es, dann geh doch einfach zu diesem Song. Und daher kommt dieser berühmte Move von John Travolta, dass er nicht wild tanzt, sondern scheinbar zu gehen scheint über die Tanzfläche. Weil er sagte, I can't dance to it, I'm gonna walk to it. Und daraus wurde dieser inzwischen berühmte Tanzstil aus Night Fever. Während der Aufnahmen hieß es
Saturday
dann...
Saturday Night Fever.
Saturday Night Fever. Ich glaube, der hieß der Film Saturday
der
Night
Song
Fever?
Der Song hieß Night Fever, der Film hieß Saturday Night
Richtig,
Fever.
Richtig, war ein Test.
Mit diesem ikonischen Bild, wo er die linke Hand so in den Himmel streckt und die rechte Hand so runter. Und ich glaube, ich stand auch früher vorm Spiegel und habe diese Pose versucht nachzumachen.
Hattest du einen weißen Anzug an wie er?
Nein, ich hatte keinen weißen Anzug.
Oh Mann. Weißt du, dass es in dem Song Stayin' Alive einen Schrei gibt? Ein Schrei. Ah! Ne? Es gibt einen Schrei.
Ja, lange nicht gehört, hätte ich nicht mehr gewusst.
Da hieß es im Studio, Arif Mardin war da, der war der Produzent, dem wir die tollsten Sachen zu verdanken haben, der auch mit Michael Jackson zusammengearbeitet hat, mit Chaka Khan, ganz toller Produzent. Und der sagte,
Chaka Khan,
mach doch da noch einen Schrei rein, da fehlt jetzt irgendwie noch ein Schrei. Und alle so, was denn für ein Schrei? Ein Schrei, so wie bei hier Dings. Das, was Paul McCartney macht bei I Saw Her Standing There. Daraufhin habe ich nochmal I Saw Her Standing There gehört. Und da ist wirklich ein ganz berühmter Schrei drin. Und diesen Schrei sollten sie als Vorbild nehmen. Und wer will denn schreien? Und alle so, ich schreie doch nicht, bin euch bescheuert. Und dann sagte Barry Gibb, na komm, dann schrei ich. Und nur anhand dieses Schreies hat er überhaupt gemerkt, sagt er in einem Interview, dass sein Falsett sehr, sehr stark ist. Dieses Er hat in diesem Falsett geschrien, das ist eigentlich nicht möglich, aber er hat's hinbekommen. Deswegen gibt es diesen besonderen Schrei in Stayin' Alive. Und ganz zum Schluss vielleicht nochmal, John couldn't dance with the RF Martin wanted to also scream.
Stayin' Alive.
Ja, eigentlich war es das auch schon. Genau. Das war eigentlich das Wichtigste, dass die Menschen ihm bis heute dankbar sind und sagen, danke für diesen Song, ich habe damit jemandem das Leben gerettet.
Ja. Ja, das ist wirklich toll.
Guter Song, wichtiger Song.
Ach ja, und ich habe jetzt so Bock, weißt du was, ich habe sogar Bock, den Film jetzt mir anzuschauen. Habe ich auch 40 Jahre nicht gesehen.
Ich habe den noch nie gesehen.
Ich hätte richtig Bock, ich habe ihn im Kino gesehen damals.
Ja?
Richtig Lust zu sehen, aber ich weiß nicht, wie so die Filmqualität ist. Ob es da eine richtig gute restaurierte Version gibt
und man sich das
anschauen kann oder ob das einfach so verstaubt aussieht. Andererseits gibt es Dr. Zhivago in super Qualität zu gucken, habe ich allerdings noch nie. Oder The Sound of Music ist ja auch so alt.
Ja, aber den gibt es ja dann in einer restaurierten, kolorierten Version und so.
Ja,
aber
und bei das Saturday der Night Fever
wissen wir nicht.
Hoffentlich
du hast
auch.
Recht.
Nein, wissen wir nicht.
Wissen wir nicht,
ja,
okay.
Lustige Situation übrigens, es war ganz süß. Ich war im Fitnessstudio gestern.
Ja.
Und es gibt da auch eine etwas ältere Dame, die wahrscheinlich so irgendwas ist, 70, 75 schätze ich sie mal. Mhm. Vielleicht ist sie auch schon 80, aber 70 ist sie sicherlich. Und die ist mal sehr freundlich und sagt doch mal Hallo, guten Tag. Und ne, wir sind beide mal so zur gleichen Zeit dann oft da. Und an dem Tag sagte sie dann, oh, heute ist aber hier wirklich warm. Und ich fand es jetzt aber ganz okay, im Gegensatz zu sonst, ist ja auch oft Klimaanlage und draußen war es jetzt auch so halbwegs in Ordnung. Und sie, ja, ich finde es heute irgendwie so wahnsinnig drückend und sowas. Ich sag, ja, ja. Sie meinte, heute habe ich irgendwie auch das Gefühl, ne, ich habe weniger Kraft. Und sie hoffte aber auch Zustimmung von den anderen, dass die das Gleiche sagen. Und ich war so gerade also am Gerät und habe dann irgendwelche Blöcke oder was weiß ich so gerade nach vorne schieben müssen. Und dann ging sie so von links an rechts vorbei. Und nachdem ich nicht so ganz so reagierte, sagte sie, liegt vielleicht doch einfach an mir, kurz vorm Tod. Und es war so, und ich musste so lachen und da sagte er zu ihr, also ich bitte Sie. Und die wirkt nun nicht annähernd wie in der Nähe. Aber alleine diesen Humor zu besitzen.
Kurz
und wir
vorm
reden jetzt,
Tod?
Ja, die wird noch 30 Jahre leben. Also, wenn du mich fragst, also die wirkt total frisch und mobil und ganz lieb und toll.
Seid ihr zusammen jetzt?
Aber wie sie da sagte, liegt vielleicht an mir, kurz vorm Tod. Und das ist so ganz locker vorbeigehen. So, ich musste so lachen, das war sehr witzig.
Kurz vorm Tod. Erinnerst du dich, dass ich letzte Woche gesagt habe, erinnere mich an, du hast wieder so geschwärmt, du hast geschwärmt von Anna Lapwood, von der Organistin.
Anna Lapwood, ja.
Und ich habe gefragt, wie man wohl diese große Orgel in der Royal Albert Hall, das ist ihre Hausorgel, wie man die wohl reinigt, ob man da so Orgelmäuse durchschickt von oben nach unten und unten kriegen die dann vier Sorten Käse. Mh, lecker, lecker, lecker Gouda. Und da musste ich, habe ich gesagt, sprich mich nächste Woche an auf den Klavierstimmer.
Kirchenmäuse, Orgelmäuse, ja.
Klavierstimmer.
Klavierstimmer.
Ich hatte die lustigste Begebenheit. Ich werde im September bei einer Veranstaltung zugegen sein mit Johann Scherer. Johann Scherer ist ein Musikproduzent, der aber auch Autor ist. Und vielleicht haben ein paar Lieblinge ein sehr erfolgreiches Buch von ihm gelesen. Wir sind dann wohl die Angehörigen, hieß das, oder? Wir sind dann wohl die Angehörigen. Denn er war ein kleiner Junge, als sein Vater entführt wurde. Das war die Remsmar-Entführung.
Das war die Remsmar-Entführung.
So, und sein aktuelles Buch heißt Play und das ist recht biografisch, weil es um einen Musikproduzenten geht, der aber auch Vater ist, der drei Kinder hat und es mit einem extravaganten, anstrengenden, schwierigen Rockstar zu tun hat, dessen Album er produziert, der aber ein Drogenkonsument ist und parallel kümmert er sich aber, weil er getrennt lebt von der Mutter, um die drei Kinder. Das ist relativ neu, dieser Aspekt in der Literatur. Also ich kann es vermutlich nicht beurteilen, aber für mich war das jetzt neu zu erleben. Aha, wie ist das eigentlich aus Sicht eines Mannes, eines Vaters, Job und Elternschaft unter einen Hut zu kriegen und diesen Gegenwind zu verspüren? Also das ist dann ein exaltierter Rockstar oder Produzenten oder andere oder Management oder so, die dann sagen, hä, wie Kinder? Bist du bescheuert? Warum hast du Kinder? Du kannst jetzt nicht einfach die Session aufhören oder jetzt telefonieren, weil du Kinder organisieren musst. Hä? Man sagt ja immer, dass das eigentlich nur Mütter kennen, ne? Dieses Phänomen, dass sie das nicht akzeptiert ist oder einfach nur zur Kenntnis genommen wird, dass man auch vielleicht ein Kind hat oder zwei oder drei und sich um diese Kinder auch kümmern möchte. So. Und wir haben uns getroffen und in seinem Studio. Und weil wir das jetzt alles planen, wie wir im September diese Lesung gestalten, also das wird eine szenische Lesung, er wird den Protagonisten spielen aus seinem Roman und ich spiele alle anderen Rollen im Grunde. Es ist ein bisschen aufregend. Und unter anderem auch diesen exaltierten Rockstar und seine Ex und was nicht alles da für Leute sind. Und natürlich ist es so, wenn man bei ihm im Studio ist, denkt man so, aha, ist das jetzt also der Ort? Wie viel ist davon in deinem Roman drin? Wie viel ist ausgedacht? Wie auch immer. Also da möchte ich jetzt nicht zu viel verraten. Aber zum Thema Klavierstimmer. Wir gingen dann so durch dieses großräumige Studio mit vielen kleinen Nebenräumen und so weiter. Sein Team war auch da und so. Es ist alles, also ein wunderbarer Ort in Hamburg. Mhm. Und dann gingen wir zu einem Studio, da wollte er die Tür öffnen und mir eines der Aufnahmestudios zeigen, wo auch ein Flügel drin steht und Klavier, Orgel, whatnot. Ein Rhodes, glaube ich, stand da, auch mein Lieblingstasteninstrument. War das ein Rhodes? Habe nicht genau hingeguckt. Und er macht die Tür auf und da sitzt ein Typ und ich meine, dass der Typ, der sitzt am Klavier und ich meine, dass der kurz gezuckt hat. Irgendwas war da. Und du weißt, wir sind TKKG, wir gehen der Sache auf den Grund. Der fühlte sich entweder ertappt oder war überrascht, ich weiß es nicht. Der stimmte das Klavier. Ah, sagte Johann, der Klavierstimmer. Und ich meine in dem, aber das bin vielleicht auch ich mit meinem verrückten Hirn, ich dachte, das ist gar kein Klavierstimmer. Der sitzt da und macht pling, 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 pling. Den hat der Johann inszeniert. Den hat er da nur hingesetzt, damit ich merke, hier läuft's richtig gut im Studio und hier wird sich um die Instrumente gekümmert. Und das habe ich Johann auch gesagt. Ich habe gesagt, das ist im Leben kein Klavierstimmer. Und der Klavierstimmer so, es war sehr lustig. Dann sind wir gegangen in einen anderen Raum, haben uns irgendwo hingesetzt und gequatscht. Und natürlich lief dann wenige Minuten später dieser angebliche Klavierstimmer an uns vorbei. Und dann sage ich, jetzt kann er ja wieder gehen. Und wenn der nächste Gast kommt und hier rumgeführt wird, dann muss er wieder da kurz am Klavier sitzen, so tun, als würde er das Klavier stimmen und dann mal, hupsa, jetzt habt ihr mich aber beim Klavierstimmen überrascht. Es war wahnsinnig, es war eine ganz groteske Aktion, weil ich natürlich auch diesem Mann gegenüber wahrscheinlich ein bisschen respektlos erschien, weil ich ihn nicht ernst genommen habe als Klavierstimmer. Warst du schon mal zugegen, als ein Klavier gestimmt wurde?
Ja.
Das ist schön, oder? Findest du es doof?
also besonders schön nicht, weil es mal bip, 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 wenn man auf dieser einen Taste rumgetrommelt und der guckt dann gleichzeitig mit der einen Hand, versucht dann noch irgendwie da was zu,
weißt du,
so mitten im Kasten, im Gerät, im Inneren des Geräts was zu machen und mit der rechten Hand schafft er gerade noch die Taste anzustimmen.
Ja.
Und, ja, also es ist ein leicht krampfiger Akt, also zum Zuhören eigentlich jetzt nicht so schön.
Also ich hoffe jetzt, ja, also ich finde es faszinierend und ich habe jetzt im Nachhinein bereue ich das natürlich, dass ich da so frech war. Natürlich hätte ich da gerne zugehört, ja. Das ist ja so wie das Stimmen, diese paar Sekunden vor dem klassischen Konzert. Das ist für mich jedes Mal schon ein Highlight. Da kann ich eigentlich schon gehen. Da lohnt sich schon das Geld. Dieses, wenn kurz mal gecheckt wird, weißt du, die erste Geige gibt, glaube ich, den Ton vor. Und dann werden alle Instrumente gestimmt. Und dann klingt Kraut, wie Kraut und Rüben. Also, wo, wie, wo, piep, wo, piep. Alle auf einmal. Magst du den Moment?
Na, ich fände ihn interessant, vor allem, weil man weiß, jetzt geht es gleich los.
Ja.
Das ist das Schöne. Das signalisiert, jetzt geht es gleich los. Ich glaube, das ist A, ne? Auf dem A wird
Kammerton
gestimmt. Kammerton
A.
Kammerton A. Und dann weiß man, jetzt geht's los. Aber schön klingt, tut es natürlich nicht.
Ach so, ich finde, das ist ein schöner Klang.
Ach wirklich? Also sehr dissonant, aber jeder spielt halt sein Zeug.
Du wolltest jetzt nur dissonant sagen.
Dissonant.
Weiß ja nicht mal, wie dissonant geschrieben wird. Also das dazu, da bin ich dann in Hamburg in der, ich weiß nicht, wie man die ausspricht, da war ich schon mal neulich für eine Lesung. Scheiße.
Leishalle.
Wie?
Leishalle.
Aber das ist A-E-I-Z.
Ich glaube, Leishalle meine ich.
Okay, gut, ja, da bin
also,
ich.
Also, ich habe mir gleich gedacht, dass es die Halle ist, von der ich auch nicht wirklich weiß, wie sie ausgesprochen wird. Aber ich wüsste nicht, wie man sie sonst aussprechen soll.
Nee, Johann hat es mir gesagt, ich habe es vergessen, weil ich so konzentriert war, darauf es mir zu merken. Und das ist manchmal ganz schlecht, wenn man sich so sehr konzentriert und keine Eselsbrücke hat. Ich habe neulich bei einem Dreh einem Kollegen geholfen dabei, alle Namen des Teams zu merken. Denn die Namen von uns Schauspielenden, die kennt man. Die stehen auf der Dispo und alle begrüßen dich morgens mit Hallo, guten Morgen, Anke. Morgen, Anke, grüß dich. Willst du auch einen Kaffee, Anke? Und dann denkst du doch irgendwie beim dritten Anke, verflixte Kiste. Also so ging es mir dann vor 30 Jahren. Mhm. Ich werde jetzt auch alle Namen derer lernen. Ich kenne die alle nicht. Ja. Aber ich lerne die jetzt alle. Und da habe ich jüngst auch einem Kollegen geholfen und habe richtig ein Spiel draus gemacht. Und am letzten Dreh, am zweiten Dreh, da war eine kurze Produktion, am zweiten Drehtag kannte er alle Namen und ich habe ihm meinen Trick verraten. Die erste Begegnung ist ganz wichtig, wenn ihr einander vorstellt, wenn es keine Vorstellung gab, egal, dann guckt ihr den Menschen an, ich sag dir jetzt den Namen und assoziiere mit diesem Gesicht, das du da kennst und dem Namen, assoziiere, wild drauf los, Jochen, Lichtchef. Kennst du einen Jochen? Ja, ich kenne keinen Jochen. Gut, okay. Jochen klingt so ähnlich wie gebrochen. Guck dir den mal an. Der hat eine Verletzung am Fuß. Der hat sich da vielleicht was gebrochen, der Jochen. Also weiß ich nicht. Einfach assoziieren. Reimt sich was? Kenne ich jemanden mit dem Gesicht? Kann ich mir diesen Menschen, den ich kenne, gerade in dieser Position vorstellen? Ah, guck mal, das ist die Silvi von der Maske. Kennst du eine Silvi? Ja, ich kenne sie. Stell dir mal vor, die hätte einen Pinsel in der Hand. So, zack, jetzt weißt du das. Du wirst, wenn du sie siehst, wirst du an deine Freundin Silvi denken, denn die hat einen Pinsel in der Hand. So, bababab. Also das zum Thema, wie merkt man sich Sachen?
Ja, aber auch nicht einfach.
Wie?
Also
meine Strategie?
Ja, also da kommt schon ganz schön was zusammen. Man muss schon manchmal ganz schön um die Ecke denken.
Wie merkst du dir das denn?
Ich weiß nicht, ich versuch's mir einfach zu merken.
Was ist denn das für eine Aussage? Du kannst doch nicht auf meine Frage, wie merkst du es dir, antworten mit, ich versuch's mir zu merken.
Ja, aber ohne Eselsbrücke halt.
Das kann man nicht.
Hm.
Du siehst jemanden zum ersten Mal, du möchtest ihn kennenlernen, möchtest den Namen merken. Zum Beispiel, wenn du regelmäßig in Berlin und oder Hamburg und oder München und oder Köln bist, um deine Interviews aufzunehmen, dann ist da dann und wann, wenn es nicht ein autarkes Studio ist, hast du da ein Toningenieur oder eine Toningenieurin, richtig?
Ja.
Wie merkst du dir deren Namen?
In der Sekunde versuche ich ihn mir einfach so zu merken und danach schreibe ich es mir immer in mein Skript, in meine Notizen, dass ich im Nachhinein immer weiß, wer das war. Und wenn ich dann wieder hinfahre, dass ich den Namen dann wiedererkenne.
Schaust du dann nochmal rein?
Ja.
Und würdest du dann eine Stunde später, wenn du am Bahnhof bist und zurück nach Baden-Baden fährst und dieser Mensch würde auch kommen, würdest du den Namen dann noch wissen?
Dann wüsste ich den noch, glaube ich.
Ja. Eine Woche später?
Kann ich nicht sagen. Ist schwer.
Das ist ja das Ziel. Ja. Dass man diesen Menschen auf der Straße trifft, zu dem man morgens so freundlich guten Morgen gesagt hat und dann später im Privaten?
Ja, aber man kann trotzdem herzlich sein und sich wiedererkennen und sich erinnern und sagen, mir ist dein Name entfallen. Es ist auch okay.
Ja, das stimmt.
Wenn es der Kollege ist, mit dem du die ganze Zeit zusammenarbeitest, dann wird es halt unangenehm. Und du hast diesen Punkt erreicht, wo du sagst, oh fuck, jetzt kann ich nicht mehr fragen. Und man versucht, sich irgendwie anders rauszufinden. Aber so eine einmalige Begegnung, ja mein Gott, Namen sind, wie es ja heißt.
Schall und Rauch. Ich freue mich jetzt schon auf die. Ich freue mich jetzt schon auf das Feedback der Lieblinge. Ja. Ihr habt 100 pro Geschichten. Ihr arbeitet lange mit jemandem zusammen schon. Ihr habt den Namen vergessen. Und es ist zu spät, nochmal nach dem Namen zu fragen. Es ist das Schlimmste.
Ja. Schick mir doch mal eine Mail. Schlimm ist es, wenn du den Namen nicht kennst und die Person sagt, schick mir doch eine Mail. Und du sagst,
ach so,
die
meinst du?
Schicken.
Ich dachte, du fragst, bittest gerade die Lieblinge eine Mail zu schicken.
Nein, meinst du? Das meine ich nicht, aber das ist so eine unangenehme Situation. Du weißt nicht, wie diese Kollegin, der Kollege heißt und sagt, nee, kannst mir doch mal per Mail rüberschicken. Und denkst du, okay.
Wer bist du?
Fuck. Dann kann man nur sagen, irgendwie, genau. Was war dein Nachname nochmal? Und dann, es gibt ja so kleine Tricks.
Okay. Wie schreibst du dich nochmal?
Ja, genau. Wie schreibst du dich nochmal? Genau, das ist der beste Satz.
Wie schreibst du dich nochmal?
Peter Müller. Wie schreibst du? Mit UE oder mit Ü?
Ja, Bums, da hast du es.
Ja, aber
Peter
das
Schuster.
Ist so unangenehm.
Wie schreibst du dich nochmal? Naja, Peter Schuster. P-E-T-E-R-S-E-R-U-S-E-R. Wo ist dein Problem? Ja. Christian
Thees? Der kennt die Situation nicht.
Das ist eine irre Situation. Das ist eine irre Situation.
Ja, und man kann nicht mehr fragen.
Es gibt im Englischen da vielleicht einen ganz guten Weg. Also jetzt nicht bei der, schick mir doch meine E-Mail, aber wenn dir der Name bei der Begrüßung nicht mehr einfällt, da kannst du, kannst du zu jedem my dear sagen? Nein, kannst du nicht.
My dear, no.
Hey, nice to see you, my dear.
Hey, lovely.
Naja, das kenne ich von.
Bruder, weißt du, in gewissen Kreisen ist das vielleicht der Bruder. Also der Bruder, schickst mir mal Mail.
Ja. Bruder. Ganz normal unter bruder@bruder.de, bruder@familie.de oder was war nochmal deine Mailadresse? bruder@schwester.de? Weiß ich nicht. Aber Krisana Kreisintu, sage ich ja immer gerne, Pharmazeutin thailändische, die ich kennengelernt habe bei den Arbeiten in Afrika. Krisana Kreisintu konnte sich keinen Namen merken. Die hat zu allen immer, my dear, my love, oh nice to see you, my love. Wo ich immer dachte, wenn du mich liebst, dann müsstest du auch meinen Namen kennen, Mann. Ich kenne deinen und du heißt Krisana Kreisintu, das kann ich mir doch auch merken. My dear, it's so nice to see you again, my love. See you again, bye, my dear. Und da wusste ich immer, sie weiß einfach immer noch nicht meinen Namen. Ist nicht schlimm.
Na, macht gar nichts. Ist ja auch schwer auszusprechen. Okay, so Leute, das war dann zum ersten Mal auch eine etwas kürzere Ausgabe heute. Mhm. Wir hören uns mit euren Mails am kommenden Donnerstag dann wieder.
Bis dann, Barry.
Bis dann, Barbara.
I am a woman in love.